Verhaltenheit der gegenwärtigen Welt ist ja deutlich vorausgesagt im Gleichnis Jesu vom Unkraut im Acker, wenn er als der dort erscheinende Herr der Ernte, sein Vater, die Weisung gegeben hat, das festgestellte Unkraut mitten unter dem heranreifenden Weizen nicht etwa sofort auszureißen, auszurotten, sondern genau das Gegenteil, es nicht nur weiter wachsen zu lassen, sondern so lange Geduld zu haben, bis auch das Unkraut völlig ausgereift ist und damit auch Samen tragen, Frucht bringen, das Böse geworden ist. Und vor dieser Tatsache stehen wir heute, und nachdem mir Bruder Blöchle dieses Büchlein vor einiger Zeit in die Hände gedrückt hat, überschrieben Weltraumzeit von einem Eckhard Heimendahl im Forster Verlag, um es zu prüfen, möchten wir heute Abend in der ersten Hälfte der Abendstunde einiges daraus zur Kenntnis nehmen und dann in der zweiten Hälfte die positive Seite des teuren Gotteswortes auf uns wirken lassen, in der Betrachtung des Altars, den uns Gott vor die Augen führt in Hesekiel 43. Der Schreiber dieser Schrift, soviel ich beurteilen kann, ist gläubig an den Herrn Jesus und damit an den Gott Israels und seine Verheißungen, wie offensichtlich ist als Kundiger in den modernsten wissenschaftlichen Belangen in Bezug auf gewisse Aussagen, also alttestamentliche Aussagen der Schrift, nicht unbedingt gehorsam, was seinen Glauben betrifft. Nun, sein Zeugnis, aus seinem Zeugnis etliche Bemerkungen, etliche Anführungen. Durch die Theorie Einsteins ist Folgendes wissenschaftlich einfach geschluckt worden, das heißt, ist anerkannt worden und heute. So wie wir nichts davon merken, dass sich die Erde dreht, und es eben auch die Sonne sein könnte, die um die Erde kreist. Also soweit Wissenschaft. Zugegebenermaßen. So wie wir in einem gleichmäßig anfahrenden Zug auf dem Bahnhof neben einem anderen, der steht, oft nicht merken, welcher von beiden fährt. Also, das nur als primitive Einleitung. Es geht weiter. Nach etlichen Ausführungen stellt er einen eigenartigen Widerspruch fest. Das Paradoxe aber ist, dass gerade dadurch die Wirklichkeit unwirklich geworden ist. Ist das also mal als es angeschaut hat, im buchstäblichen Sinn, was wir greifen können, das existiert, das ist fest Tatsache. Auffassung, Überzeugung der Wissenschaft heute ist eine große Lüge. Existiert gar nicht die Wirklichkeit. Und auch den Gesetzen der traditionellen Logik nicht mehr zu gehorchen scheint. Ich habe nur einzelne Sätze hier angestrichen. Die Quantentheorie, ein Gebiet der modernen Wissenschaft, hat die Welt nach unten, also Richtung Kleinwelt, die Relativitätstheorie nach oben hin begrenzt. Auf einmal stimmt es wissenschaftlich, dass unsere Welt nicht nur zeitlich einen Anfang und auch zeitlich ein Ende haben muss, soweit ist die Wissenschaft heute, sondern auch räumlich endlich ist, unmöglich unendlich sein kann. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende, sagt die Schrift schon seit Jahrtausenden. Schwieriger ist es, also in die Zusammenhänge können wir nicht hineinblicken, aber wir kommen doch auf die im Text enthaltenen Zusammenhänge dann drauf. Schwieriger ist es, sich zu erklären, dass der Raum, der Weltraum, den wir erobern wollen, eben kein Behälter ist, sondern ein, also wir sagen es, wir sind hier in einem Raum. Da ist eine Wand und da Decke und Fußboden, also das ist ein Raum. Dass der Raum eben kein Behälter ist, sondern ein von der Materie und ihren Eigenschaften erst bestimmter und verbogener, erst dadurch überhaupt gemachter Raum. Schwer zu verstehen. Ja. Ich glaube, da würde selbst der Apostel Paulus schreiben, wovon etliches schwer zu verstehen ist. Also, weiter. Macht auch nichts. Dieses Raummachen der Materie geht so weit, dass eine bestimmte Raumfigur, eine Raumgeometrie durch die elektromagnetischen Feldkräfte entsteht. Also alles ganz unsichtbare Dinge. Unfassbare Dinge, die einfach da sind. Wir werden weiter noch hören. Sagte man früher, ein Körper zieht einen anderen an. Kleine Zwischenfrage, wie lange geht dieses Feuer zurück? Noch keinen Äon, kaum einige Jahre. Sagte man früher, ein Körper zieht einen anderen an, so wissen wir heute, dass wir es mit einem Netz von Kraftfeldern zu tun haben, die dem Raum bestimmte Raumformen und Eigenschaften geben. Solche, die beispielsweise das Licht beeinflussen und in der Nähe starker Schwerefelder ablenken. Dabei nimmt die Astronomie heute noch an, dass die langen Lichtwege von ihren Riesendimensionen der Higgs-Sterne bis zu uns so ziemlich gerade verlaufen. Das Licht breitet sich in diesem Weltraum wegen der gefilterten Kraftfeldeinflussung nicht geradlinig aus, sodass wir von einem gekrümmten Weltraum sprechen. Würden wir also genug Zeit und Geschwindigkeit haben, um den Weltraum in gerader Richtung zu durchmessen, zu durcheilen, so würden wir einmal an den gleichen Ausgangspunkt zurückkehren. Also ist unsere Erde ein getreues Vorbild des Weltalls. So nebenbei. Als Beispiel des, als bestes Beispiel für das, wie man heute diesen endlichen, also nicht unendlichen, sondern endlichen Weltraum oder die Welt vergleichen kann, eigenartig, mit einer Seifenblase. Eine Seifenblase mit Unregelmäßigkeiten und Runzeln an ihrer Oberfläche ist vielleicht, um ein einfaches und vertrautes Beispiel zu nehmen, die beste Darstellung des uns von der Relativitätstheorie enthüllten neuen Weltalls. Großartig, nicht? Das Weltall ist nicht das Innere der Seifenblase, sondern seine Oberfläche. Man staune. Und der Stoff, aus dem diese Blase entstanden ist, ist leerer, auf leere Zeit geschweißter Raum. Soll ich nochmal lesen? Sagen die Zeit nicht. Aber das ist wissenschaftliche Weisheit. Und eines merken wir bei der Gelegenheit nicht, dass unser wunderbarer Gott die Weisheit der Weisen zunichte macht. Und sie aber gleichzeitig mit sich selbst konfrontiert. Das führt der Bedeutende dann ausgezeichnet aus. Hat uns also die radikale Verweltlichung unseres Denkens in der Wissenschaft dahin geführt, dass uns die verständliche, noch greifbar vorstellige Wirklichkeit abhanden gekommen zu sein scheint? Sind wir mit dem Bewusstsein von Wirklichkeit in unserer Welt völlig vereinsamt, wie Kinder, die ihren Eltern und Heimat, die ihre Eltern und Heimat, ihre Sprache und Bilder verloren haben? Wenn wir so fragen, müssen wir wohl sagen, ja. Wir sind in dieser Welt noch nie so allein gewesen, wie in dieser zeitversunkenen und zugleich zeitverlorenen Zeit. Wir besaßen einst den Halt in Gott. Dem Menschen der Neuzeit wurde die Objektivität der Sache an sich zu einem imaginären Halt, aber ohne Partnerschaft, der Halt eines anonymen, analytischen Geistes. Gehalten hat dieser Halt nie. Seitdem wir die Atome zertrümmern lernten und nun mit Sonnenenergie bewaffnet uns völlig zu zerstören in der Lage sind, ist mal gut so, eine solche Sprache deutlich zu vernehmen. In der Lage sind, hat das Denken über die Endlichkeit der Welt eine konkrete mögliche Vorstellung. Dass man auf einmal folgt, dass da nicht das ganze All kaputt ist, das auch immer. Dass die Bibel recht hat, wenn sie von den Enden des Kosmos spricht. Die Welt hat nach dem christlichen Glauben einen Anfang in der Schöpfung und ein Ende im Gericht. Die Welt hat nach den Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung einen Anfang mit der Zeit und ein Ende mit dem Vorrat ihrer endlichen Energie. Das steht auch schon, fest. Je genauer wir untersuchen, wissenschaftlich, je genauer unsere Instrumente erkennen können, desto komplizierter und undurchsichtiger, desto abstrakter und ungenauer, denken wir an die unschärfe Relation Heisenbergs, an die statische Wahrscheinlichkeit der Quantenmechanik, werden die Tatsachen für unseren Zugriff nicht etwa, weil wir nicht genau genug messen könnten, sondern weil uns größere Genauigkeit im Suchen nach der Wahrheit an die Grenzen unseres Identifizierens und Erkennens bringt. Je genauer der Mensch weiß, jetzt kommen wir hinter die Sachen, umso mehr zerrennt ihm alles zwischen den Fingern. Darauf angewandt erhält der Satz Arthur Eddingtons, nämlich, dass wir das zerstören, was wir entdecken wollen. Eine ungeheure Dimension. Was, wen entdecken wir? Verschließt sich die Wahrheit des Ganzen gerade desto mehr, je näher wir ihr geraten? Welche Wirklichkeit aber bliebe und welche Wahrheit? Ein gewisser gottesfürchtiger Wissenschaftler sah die hervorstechendste Leistung in der Physik nicht in den neuen Theorien, nicht in der Kernspaltung, sondern in der allgemeinen Erkenntnis, dass wir noch nicht in Berührung mit der letzten Wirklichkeit gekommen sind. Wir sollen noch, wie im Gleichnis Plato, mit dem Rücken zum Licht in der Höhle eingeschlossen, sehen immer noch nur Schatten an der Wand. Und dabei will uns die Wissenschaft weiß was weiß machen. Die Bibel kann nicht stimmen und so weiter und so weiter. Weil gut, dass die Dinge entlarvt werden. Wir Menschen ertragen aber nicht die seelische Einschließung oder Isolierung. Das ist nämlich die Konsequenz der wissenschaftlichen Behauptung. Sie wird auch nicht überwunden durch äußere interplanetarische Vorstöße zu anderen Erden. Sie lässt sich nicht quantitativ kompensieren. Nun ist unser Blick wieder sehr viel intensiver auf den Raum außer uns in den einstigen Himmel gerichtet. Worauf warten wir? Oder was erhoffen wir eigentlich? Antwort: Kontakt. Aber mit wem? Kontakt. Kommunikation zwischen unseren und anderen, uns wieder verständlich werden in Wirklichkeit. Auch hier gibt es Ersatzvorstellungen, etwa künftige Funkgespräche oder dergleichen mit den Bewohnern anderen Welten. Hilft für uns dies wirklich etwas? Kontakt suchen heißt einen Partner finden. Es ist klar, dass auch mich an dieser Stelle die Gottesfrage erscheint. Die Wissenschaft kann nicht darauf aus sein, Gott zu beweisen, so wie derjenige, der Gott erfährt, nicht darauf aus sein kann, sich die Wahrheit, das Heil seiner Seele von der Wissenschaft sagen zu lassen. Sehr fein. Merken wir uns das ein für alle Mal. Ich meine jetzt nicht die immer wieder gerühmte kosmische Religiosität, sondern die Tatsache, dass nachdem erst Gott, dann der Mensch in der Naturwissenschaft ausgeklammert wurde, nun der Mensch im Denken der Physik nicht mehr wirklich ausgeklammert werden kann, der mit einbezogen ist in der Doppelrolle sowohl des Regisseurs und Mitspielers im gesamten Geschehen. Das wieder Wissenschaftler feststellen, dass der Mensch eine Einheit ist im Weltganzen, die maßgebend, die irgendwie grundlegend und zielreisend ist. Was wir an absoluten Maßen zu besitzen gemeint hatten, ist uns entschwunden, zuletzt auch die Unendlichkeit des Kosmos. Man kann sich Gott als den Baumeister der Welt nur noch als den reinen Mathematiker denken. Aha. Der setzt sich zuvor hin, nicht mit rechnet aus, ob es habe, hinauszuführen. Mathematiker denken, sagte dieser jeder gottesgläubige Wissenschaftler. Und drückte damit die Erkenntnis aus, dass ein für den Wissenschaftler anerkennungswürdiger Gott nur der Geist des mathematischen Naturgesetzes sein könne, weil alles andere im Weltraum haben seinen Sinn verliert. Jetzt Achtung, was haben wir zur Kenntnis nehmen dürfen? Was heißt das griechische Wort? Wort. Logos und bedeutet gleichzeitig Rechnung. Mathematik. Rechnung. Im Anfang war der Logos, das heißt die Rechnung. Also der heutige Wissenschaftler kann sich Gott nur noch als was vorstellen, als den vollkommenen Mathematiker. Und liebe Geschwister, unsere teure Bibel ist das Wort Gottes, ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Die Mathematik dieses Mathematikers. Aller Mathematik. Sag es, bitte.
Das ist alles wunderbar, wunderbar, ganz einfach, obwohl Sie leider nur sein, dass in Ihnen alle Erkenntnis verborgen ist. Alle Weisheit und
Erkenntnis verborgen ist. Aber im Geheimnis Gottes glauben. Ja. Dankeschön. Ja. Nur auf. Als erstes. Es kommt wohl immer mehr zum Vorschein. Neue Elementarteilchen, wie ihr Lichter, Überraschungen fortwährend neuer Entdeckungen und Verwirrungen. Vielleicht wissen wir gar nicht mehr, in welchen Gefahrenzonen wir operieren. Und die Neugier treibt uns unaufhörlich weiter. Ich spreche als Wissenschaftler. Nun ist auch die Antimaterie herstellbar. Was bedeutet das? Also möglicherweise auch im Weltall vorhanden. Fantastische Aussicht. Materie, die umgekehrt zusammengesetzt ist und im Zusammenstoß mit der normalen Materie sie und sich vernichten würde. Also auf die Rechnung sind sie auch schon gekommen. fantastische Aussicht. Elementare Weltallsymmetrie, Welten und Gegenwelten, die Rätsel werden größer, die Geheimnisse unheimlicher. Der universale Pessimismus ist aber nur die eine Hälfte der Weltauffassung, die andere reicht weiter. Denn wir können den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess bis heute auch so ausdrücken: Zunächst formte sich der Mensch die Wahrheit, die Götter, nach seinem Bilde und sah die ganze Welt mit den Augen seiner erdhaften Natur. Dann sprach ihn Gott im Geiste an und rief uns beim Namen. In Jesus Christus schloss sich der Kreis des Geistes im Fleisch und offenbarte sich Gott im Wesen des Menschen und gab ihm die Freiheit, über die Erde und den Erdhimmel hinaus zu denken, und gab die Verheißung des Heils durch die Erlösung von allen vergänglichen Banden, Heilung durch die Heiligung seines Geistes. Der Geist der Wissenschaft hat die alte anthropomorphe Geborgenheit zerstört. Es ist der Geist des Menschen, der Wissenschaft Heil und Wahrheit sucht. Aber die Wahrheit ruft nach dem Geist der Wahrheit, der nicht von dieser Welt ist. Wer glaubt, ein Christ zu sein, gehört der Zukunft an und bleibt nicht da stehen, wo unsere Maße gelten. Wir haben ihn, Christus, am Kreuz hängen lassen, wie wir ihn heute getan, und haben seine Himmelfahrt nicht ernst genommen. Wir wollten ihn in dieser Welt behalten, in unserem durch die Kirchen wach gehaltenen antikräumlichen Denken. Das alles mag jetzt leicht zu sagen sein, aber vielleicht ist jetzt die Zeit nicht mehr unsere Zeit. Wir jagen nun hinter ihr her wie Gejagte und spüren, dass wir nicht ihr Herr sind. Und wer steuert und regelt diesen die Zeit verzehrenden Strom? Wir spüren, dass es immer schneller geht. In den Abgrund des Ungeheuers oder zu Gott. Noch währt die Zeit und die Freiheit zu hören und zu rufen. Wer glaubt, hat es nicht nötig, auf den eiligen Fortschritt der Welterkenntnis zu schielen, nicht? Machen wir alle Formen, also mehr oder weniger. Um im Reiz ständig neue Abwechslung den Verlust der Geborgenheit in einem mütterlich geschlossenen Weltbild zu verdrängen und in der Flut unbeständiger Aktualitäten vermeintlichen Ersatz für das Beständige zu finden. Die Wissenschaft ist so doppelseitig wie der Mensch selbst. Sie ist auf der Flucht vor Gott, wie der Mensch vor sich selbst flieht. Der Fortschritt der Wissenschaft, deren Werke wir desto mehr missbrauchen, als sie jedes menschliche Maß verloren haben, hat uns in eine Freiheit geführt, die uns zu überwältigen droht, weil sie losgerissen ist von jedem Grund und Bezug, so wie wir Menschen losgelassen die Wissenschaft betreiben, die uns treibt. Bezuglose Freiheit aber ist in Wahrheit Unfreiheit und braucht das Reglement des anonymen Gesetzes, braucht den Apparat maschineller Automatik, um im Regeln zu regieren. Ja, dann wird man von den Regelapparaten regiert. Wir sind hier am Schluss, ich lese nur noch einige zusammenfassende Sätze. Die Zeit überschlägt sich, gerät außer sich, wird eigentlich Unzeit, der Raum schmilzt in wachsender Erdenge zusammen oder verliert sich in den Unraum abstrakter Verflüchtigung. Die Wirklichkeit wird unwirklicher, die Werke und Waffen des Menschen werden unmenschlicher. Alle Maße sind überboten und gesprengt, wir leben in Unmaßen des Widerspruchs, in Massenverkehr und in Vereinzelung, in Zersplitterung und in Konformismus. Der Prozess dieser Verwandlung, der uns alle wie Räder in einem kolossalen Triebwerk erfasst hat und zur Kulmination einer Entscheidung hindrängt, hat solche totalen und totalen Lösungen zustrebenden Ausmaße, dass wir ahnen, es ist etwas im Gange, das zu bewältigen nicht mehr in unserer Macht steht. Wir sind es, die mehr und mehr bewältigt, überwältigt werden. Es ist in unsere Welt etwas eingebrochen, seitdem der alte, feste Himmel eingestürzt ist, das uns zugleich zu luminosen Schaudern und Hoffen aufweckt. Und so scheint sich der zeitfreie Augenblick des Umschlags zu nahen, in dem wir vorbereitet sind, um einer anderen Wirklichkeit zu begegnen, die alle unsere Urgegensätze unmittelbar zusammenrückt und auflegt. Das Heil im Unheil, den Aufgang im Untergang, die Unendlichkeit in der Endlichkeit und die Zeit der Erde des Menschen in der Weltraumzeit eines neuen Himmels ausrichten und erfüllen wird. Dann wird sich vielleicht das Geheimnis des Logos der Rechnung enthüllen und das Wort vom Reich Gottes begriffen werden. Soweit.
Es ist sehr interessant, dass diese Wissenschaftler die Sache besser zu verstehen anfangen als die modernen Theologen.
Und aufrichtiger, aufrichtiger die Dinge zum Geschehen. Es handelt sich hier in dem Kapitel 40 des Propheten Ezekiel um jenen gewaltigen Tempel, der voraussichtlich im tausendjährigen Reich vorhanden sein wird. Wir lesen Kapitel 40, Vers 2. Im Gesichten Gottes brachte er mich in das Land Israel. Und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Und auf demselben gegen Süden war es wie der Bau einer Stadt. Wie der Bau einer Stadt. Und wenn wir es weiterlesen würden, dann ist dieser Gesamteindruck einer Stadt der Tempel Gottes. Wir denken an die Hütte des Moses, ein Familienzelt vom letzten Freitagabend. Wir denken an die Stiftshütte. Wir denken an den Tempel Salomos als Vorbild der Herrlichkeit, Leiblichkeit des Menschen. Und jetzt der Tempel Ezekiel, der zu einer Stadt angewachsen ist, gewaltig. Wunderbar. Wobei alle die Originale und Einzelheiten der Stiftshütte hier wiedergefunden werden. Hier hat das Haus Gottes das Wachstum Gottes vollzogen. Im Geiste, in der geistlichen Realität der neuen Schöpfung. Vorerst wieder dargestellt, noch auf der alten Erde im tausendjährigen Reich. Welches ist dann der bleibende unvergängliche Tempel. Nachdem wir in der Stiftshütte bei Salomo und bei Hesekiel ein Wachstum noch im Sektor der alten Erde gefunden haben, im Vorbild. Für welches bleibende Haus Gottes sind diese drei wachsenden Vorbilder? Die Modelle. Aha, ja, gut. Wir denken an noch etwas. Alle die Dinge, in der Hütte und bei Salomo und bei Ezekiel sind ja nur Abbilder von was? Der Dinge, die in den Himmel sind. Gibt es denn im Himmel einen Tempel?
Ja.
Gibt es in der Himmel eine Hütte des Zeltes? Wird alles geschrieben. Gibt es im Himmel einen Brandopferaltar? Rauchopferaltar? Bundeslade? Alles das wird gezeigt. Und zwar im Buch der Offenbarung Jesu Christi vor allem. Aber auch diese Dinge in den Himmel werden vergehen. Sie bleiben nicht. Ihr seid, er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Deshalb war die Antwort richtig. Die Gemeinde des Leibes des Christus ist gleichzeitig der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist, die nie mehr vergehen wird. Und wunderbar. Offenbarung, glaube ich, 21 oder 22 sogar. Was lesen wir noch? Im neuen Jerusalem sage und nenne, steht geschrieben, fand Johannes zu seinem Schreck, mir ging es auch so, keinen Tempel in mir. Oh, schade, der Architekt. Kein Tempel in ihr. Aber der Schreck hat sich sofort in ein Halleluja verwandelt. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Bleibt er. Das ist der Tempel ohne Anfang und ohne Ende. Und er hat uns gewürdigt, mit in diese Gottgleichheit eingebaut zu werden. Nun steht im Mittelpunkt des Vorhofs jedes Tempels der Schlacht- oder Brandopferaltar. Und da wird es in Ezekiel auch an der betreffenden Stelle, Kapitel 43, beschrieben. Wir beginnen zu lesen. Schön ist, wenn wir in Kapitel 43 noch von Vers 10 an lesen. Oder Vers 9. Nunmehr werden sie ihre Hurerei und die Leichname ihrer Könige von mir entfernen, und ich werde in ihrer Mitte wohnen, ewige. In einem Satz. Du Menschensohn, war erst Ezekiel. Ezekiel wird im Propheten Ezekiel, im Buch Ezekiel, genau 100 Mal mit Menschensohn angesprochen, dürfte uns sagen, dass Ezekiel in besonderer Weise ein Darsteller des Sohnes Gottes ist als des Menschensohn. Du Menschensohn, berichte dem Hause Israel über dieses Haus, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und den Baum messen. Das heißt, geistlicherweise, wenn man geistlicherweise etwas misst, dann haben wir im Deutschen das feine Wort etwas ermessen. Das heißt, nein, seine Liebe zu ermessen, sei ewig seine höchste Pflicht, und das ist gerade das Thema für die Betrachtung des Altars. Ihre Missetaten schämen und den Baum messen. Und wenn sie sich alles dessen schämen, was sie getan haben, so zeige ihnen die Form des Hauses, seine Einrichtung, seine Ausgänge, seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Satzungen und alle seine Formen und alle seine Gesetze. Und schreibe es vor ihren Augen auf, damit sie seine ganze Form und alle seine Satzungen behalten und sie tun. Dies ist das Gesetz des Hauses. Auf dem Haupte des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsherum hochheilig sein. Siehe, das ist das Gesetz des Hauses. Das besteht nicht aus 700.000 Einzel Programmpunkten, sondern die Hochheiligkeit, in der sich die Liebe Gottes offenbart. Nun, und die sind die Maße des Altars. Nach Metern und Kilometern. Merken wir etwas? Und wie sind die Maße des Altars nach Ellen? Die Ellen, eine Ölle und eine Handbreite. Und jetzt wird sehr primitiv, sachlich, technisch der im Hebräischen lebendig vorhandene Text wiedergegeben. Selbst in der teuren Elberfelder Übersetzung. Wir lesen zuerst, wie es da steht. Ein Untersatz, wir sehen uns den Untersatz mal an, wenn man sich das so vorstellt, hier, das ist die Erdoberfläche. Ein Untersatz. Eine Ölle hoch und eine Ölle breit. Das ist das Maß einer Ölle. Und sein Gesims an seinem Rande ringsum eine Spange. Das hier angedeutet. Eine Spange. Und das ist der Sockel des Altars. Next. Also Untersatz und Sockel. Ist das so richtig? Wenn so ein paar Bauklötze aufeinander geschichtet sind, dann kann man sagen, das ist der Untersatz und das ist der Sockel und so weiter. Am Boden bis zur unteren Umwandlung, das ist jetzt die untere Umwandlung, zwei Ellen Höhe und eine Ellen Breite, hat er gesagt. Vier Ellen Höhe und eine Ellen Breite, das ist das nächste. Und der Gottesberg, jetzt kommt ein gut übersetzter Begriff. Vier Ellen Höhe, das ist der Gottesberg, vier Ellen Höhe, und eine Ende breit. Und von dem Gottesberg aufwärts die vier Hörner, also an den vier Ecken. Die vier Hörner. Und der Gottesherr, leider so übersetzt, heißt im Hebräischen, aber wir kommen gleich drauf, wie alles heißt. Und der Gottesherr, 12 Ellen Länge bei 12 Ellen Breite Quadratstärke, also die Oberfläche. An seinen vier Seiten. Und die Umwandlung 14 Ellen Länge bei 14 Ellen Breite an ihre vier Seiten. Und das Gesims rings um dieselbe, eine halbe Elle. Und ihr Untersatz eine Elle ringsum. Und seine Stufen waren in den Osten gerichtet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, so spricht der Herr Jehova. Dies sind die Satzungen des Altars an dem Tage, da er gemacht wird, um Brandopfer darauf zu opfern und Blut darauf zu sprengen. Und du sollst den Priestern, den Leviten, welche von dem Samen Zadok sind, die mir nahen, spricht der Herr Jehova, in mir zu dienen, einen jungen Fahren geben zum Sündopfer und so weiter. Kommen die Opfergesetze selbst. Dürfen wir beachten, wie die Dinge im Hebräischen vor uns stehen. Als ein Beispiel, wie das Wort Gottes, wie wir lesen, ein lebendiges Wort ist. Ein lebenswarmes Wort, voller Liebe Gottes. Denn, wenn wir nur schon das Erste beachten, was haben wir für Maße vor uns? Das sind die Maße des Altars. Wir haben gelesen, die Elle, eine Handbreite und eine Spanne. Und jetzt heißt im Hebräisch, dieser Untersatz wie der Schoß Schicksalspaar. Und zwar der Vater der Mutterschuld und Mutterschuld. Oder der Bündel des Altars. Und wir haben ja gelernt, lernen dürfen, dass jeder Altar, den Gott angeordnet hat, nach Maßen und Formen, haben wir gehört, gebe dem Hause Israel alle seine Formen bekannt. Dreimal seine Formen. Sodass wir, Paulus schreibt ja, sodass wir die der Kenntnis, die Kenntnis übersteigen der Liebe des Christus, ermessen können mit allen Heiligen nach Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Die Tiefe ist immer in der Erde. Deshalb heißt es, direkt auf der Erde, die Erde trägt alles hier, die Erde. Eretz. Einartig ist ja, dass Gott nicht nur den ersten Adam aus Staub von Erde geschaffen hat, sondern auch den letzten Adam, der äußeren Erscheinungsform nach in der Gleichgefahr des Fleisches der Sünde. Wie Gott dem Mose geboten hatte, mache für mich einen Altar von Erde. Das heißt, eine Darstellung deiner Gottesliebe, wie sie nicht auf einfachere und gleichzeitig anbetungswürdigere Art dargestellt werden können. Nämlich ein Altar von Erde für den Menschensohn trug er in seiner Menschenleiblichkeit. Und in der Menschenleiblichkeit Jesu wurde doch die Liebe Gottes am wunderbarsten offenbar dargestellt. Mache für mich einen Altar von Erde. Wir sagen ja in vielen Stunden, Gott hat unsere arme Erde, die in den Augen Gottes genau das ist, was in den Augen Mose der Begriff außerhalb des Lagers bedeutete. Konzentrierte Sünden, Sammelpunkt aller Gottesfeindschaft, aller Unreinigkeit, Gottlosigkeit und so weiter. Unsere Erde. Und mit dieser Erde hat sich Gott identifiziert im Sohn. Mathematisch ist das ja erwiesen. Wir sagen ja, dass der Name Jesus dreimal 296, 888 ist. Und dass der Name Christus fünfmal 296 ist. Und dass der Name Jesus Christus also achtmal 296 ist. Und die Erde hat den Zahlenwert 296. Und das hebräische Wort Fels hat auch den Zahlenwert 296. Das heißt, Jesus Christus ist mit unserer Erde vollständig verwachsen. Die Erde ist, um es mathematisch auszudrücken, der größte gemeinsame Faktor für Jesus Christus. Die Erde. Am kleinsten wollen wir es nicht mehr. Das sind die Maße der Liebe Gottes. Überall, wo wir Altar lesen. In den Augen Jesu haben wir gesehen, ist ja jeder Altar größer als die Opfergabe des Opfers auf dem Altar. Denn erst der Altar heiligt die Opfergabe. Ich will die Haltung einnehmen. Also Ellen, Handbreite, Spanne und Busen, das finden wir schon dabei liegen. Entweder ein verlorener Schäflein oder eine Säule. Und beides bezahlt sich euch. Gott hat zu Mose gesagt, trage sie in oder an deinem Busen bis an das Ziel, das ich dir geboten habe. Das sind die Maße der Liebe Gottes. Enge, Handbreite, Spanne und der Busen. Woher kam denn der Sohn Gottes? Aus dem Schoß, aus der Tiefe der Liebe Gottes. Aus dem Schoß des Altars. Und dieser ruht auf der Erde. Die Erde ist die tragende Grundlage für alle Heilsgedanken Gottes. Also, das ist der Busen und der Schoß des Altars. Verstehen wir allmählich. Diese innere Umwandlung heißt im Hebräischen, das ist der Rücken der Liebe Gottes. So was ist denn der Rücken und die Schultern? So was sind die Schultern da? Zum Tragen? Kann die Liebe tragen? Wie viel?
Alles.
Nein, sie erträgt alles. Sie erträgt alles auf ihrem Rücken. Liebe Geschwister, wenn wir das nächste Mal dann die vielen Bibelstellen lesen dürfen, die etwas uns sagen vom Busen und vom Schoß, vom Rücken, die über weitere Baukörper heißt Äther. Was heißt Äther auf Deutsch? Was heißt Ebenäther? Eben heißt Stein. Abba Eban heißt Väter von Stein. Das ist die kleine Hilfe hier, in der gleichen Ausdruck der Vorhof, ganz bestimmt zusammen. Das heißt dann der äußere Vorhof oder die kleine oder untere Hilfe der Liebe Gottes. Ach hier, die untere kleine Hilfe und hier der Abschatz, obere, die große Hilfe. Das Gesamte hier ist das Mittelstück der Hilfe Gottes. Und da Gott nun einmal die Liebe ist, Gott sei Dank, ist jede Hilfe, die er irgendjemand zukommen lässt, immer ein Ausfluss seiner Liebe. Und wenn seine Hilfe manchmal so lang auf sich warten lässt, dann ist die Begründung ganz einfach. Weil seine Liebe zu uns es nicht anders tut. Es ihm gebietet, so lange zu warten, bis die Hilfe zur rechten Zeit in maximalster Weise möglich ist. Das ist die Hilfe der Liebe Gottes. Und der oberste Teil hier ist der Gottesberg der Liebe Gottes. Was bedeuten die Berge in der Schrift? Die Reise dieser Welt, die Berge. Und der Berg bedeutet, das Reich Gottes ist geringeres als das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Das ist geistlicherweise der Berg Gottes. H, E, H heißt Berg, E heißt Gott. Der Gottesberg der Liebe Gottes. Und im Deutschen haben wir noch das wunderbare Wortspiel drin. Wir sprechen doch von sich bergen. Ich bin geboren im Königreich des Sohnes seiner Liebe. Im göttlichen Haar Berge Gottes. Das ist das schönste Stück der Haar. Welche Berge in der Schrift werden Gottes Berg genannt? Einer ganz sicher. Vor den kommenden Jahren, den letzten Stunden her, vom Berge Sinai, hat nicht der Berg Sinai solche schroffe Gestalt, ähnlich wie dieser Altar. Also der Hohe, der Berg Sinai. Was gehört? Da fuhr Feuer vom Himmel auf den Berg. Und verbrannte gewaltig vor den Augen des Volkes und eine Flamme und eine Rauch und Blitz und dann noch draußen. Und der Herr Jehova stieg mitten auf den Himmel, mitten in das Feuer. auf dem Berge brannte, auf dem Gottesberg, der Rede Gottes. Also was hat Gott der Höchste am Sinai zur Darstellung gebracht? Was kann der Söhne Israel, vielleicht nicht einmal der Mose, so geoffenbart wurde wie uns von ihm. Was er schon dargestellt hat, ich bin in meiner Liebe zu euch bereit, mich als ganz Opfer im Feuer meiner Liebe verzehren zu lassen, mich zur Sünde für euch machen zu lassen. Nun heißt die Oberfläche des Altars, wurde mal 144 Quadratmeter. Die Oberfläche des Altars heißt Ari-El. Ari heißt Löwe. Und El heißt wieder Gott. Also die Oberfläche heißt Gottes Löwe. Wer ist das? Oberfläche ist da im Deutschen sehr verwandt mit dem Begriff Opferfläche. Das stimmt hier. Hier ist Christus als der Gotteslöwe, der Löwe aus dem Stamm Juda, als Opfergabe Gottes an die Welt geschlachtet worden. Ari, der Löwe Gottes. Was nun mit dem Feuer und dem Rauch geschieht, das wird auch zusammengefasst in den hebräischen Wort zu Deutsch Aufstieg. Also das, was das Feuer des Gerichts verzehrt, das geschieht mit dem. Wird deshalb verzehrt, damit das verzehrte Material endlich einmal hinaufsteigen kann, seinen duftenden Wohlgeruch hört. Die Stufen des Altars, das sind die gerichtlichen Etappen bis hin zum zentralen Opfer. Wir möchten dies nicht versäumen, heute den Überblick noch zu erwähnen. Was ist hier? So, es heißt, an der Stelle, wo wir lesen, von einem, was ist das jetzt? Das ist ein hebräisches Wort, ich weiß nicht gerade, mit welchem es deutsch übersetzt wurde. Achtung, vielleicht habe ich das. Wo ist denn Untersatz? Ah, da. Untersatz am Boden. L. Andere Lesen, die Höhe, das ist das Untersatz und so weiter. Dieses Wort Untersatz heißt Lippe. Lippe. Das ist die Lippe des Altars. Was heißt das? Die Liebe des die Lippe der Liebe Gottes. Was war denn praktisch hier? Da war eine Rinde in dem Altar, um was auszuheben. Das Blut. Rind in dem Altar. Die Lippe deutet ja das Blut des Menschen auch deutlich an. Die Lippe des Altars heißt zuerst die Lippe der Liebe Gottes. Und wozu sind die Lippen da? Wir haben es jetzt bei mir. Um zu reden, um zu sprechen. Das ist die Sprache des Altars. Denn wir lesen, dass das Blut des Christus tatsächlich noch besser redet als das Blut. Also kann diese Liebe der Liebe Gottes reden? Kann sie gut reden? Nein, sie kann noch besser reden als jede Rede von Gleichheit. Das ist die Sprache der Liebe Gottes. Und hier ist ein Grenzpfad. Wir lesen von der, das ist seine Grenze. Die Grenze des Altars. Da gibt es eine Grenze der Liebe Gottes. Es gibt einen Grenzpfahl. Es gibt einen Schlagbaum der Liebe Gottes. Das ist Golgatha. Das ist die Grenze. Solange Gott mir nichts vergeben kann, wie viel kann ich dann lieben als herrlichstes, heiligstes Gesetz Gottes, wie viel? Wenn Gott mir nichts vergeben kann. Wenn er mir nichts vergeben kann. Das ist aber großzügig. Dann kann ich nicht lieben. Wenn ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und der hohe Priester, der ihn eingeladen hatte, der Simeon, dem konnte nur wenig vergeben werden. Darum hat er nur wenig lieben können. Ja, und dem gar nichts vergeben werden kann, was ist mit dem? Als Kreatur nicht. Der weiß überhaupt noch nichts von Liebe. Also, es gibt einen Grenzfall, eine Grenze der Liebe Gottes. Und die Grenze hat Gott nicht um seiner Liebe willen gesetzt, sondern um der Geschöpfe willen. Denn diese Liebe brennt als unauslöschliches Feuer, brennt mit einem Licht, wo niemand zutreten kann. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und um seiner Geschöpfe willen hat er eine Grenze errichtet, die erst wann und wie und wo überschritten werden kann. Nur da, wer das Blut des Christus reden kann von Vergebung und von Versöhnung und von Herrlichkeit Gottes, der Liebe Gottes, bitte schön.
Herr Jesus, die Zeit für Herr Pharisäer, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu den Pharisäern, was mein Mann, wie er hat, euch hat er nicht
vergessen. Ja, ja.
Also, an der Zeit, da war im Moment ein Suchlicher,
ja
auch nicht.
Ja, jawohl. Ja,
und er ist da.
Jawohl. Solange ihr Sehen seid, ja, nicht dumm, und solange ihr gerecht und tadellos seid. Wir schließen unsere Abendstunden, indem wir uns etwas sagen lassen, von dem Begriff Ariel. Und schlagen auf Jesaja 29. Einige Worte noch. Jesaja 29. Da ist Ariel vorerst die Stadt, wo David lagerte, also in Jerusalem. In Jerusalem aber ging der wahrhaftige Gotteslöwe aus und ein. Es beginnt, wehe Ariel, Ariel, Gottes Löwe, Gottes Löwe. Vorerst Jerusalem. Und dann aber merken wir, dass der Geist immer deutlicher auf Christus hinweist. Und zwar den Gekreuzigten, den Gottes Löwe. Vers 3. Wir sehen den Gekreuzigten, und ich werde dich im Kreise umlagern. Und dich mit hoher Aufstellung einschließen, sämtliche Gewalten und die Heere der Finsternis und des Todes. Und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden. Das ganze Leben Jesu in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde war ein Reden aus der Erde. Und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube erfüllen. Staub vom Erdboden. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das eine Sprache der Liebe Gottes mit dem Blut des Heiligen Gottes versiegelt? Soweit für heute Abend. Und wieder von Hesekiel 43 ausgehen. Es ist dies der Altar, der in dem sehr wahrscheinlich im tausendjährigen Reiche stehenden Tempel gebaut sein wird. Er ist, wie kaum an anderer Stelle, sehr, wie sind alle Einzelheiten gezeigt. Nachdem wir merken durften und erkennen durften, dass die Altäre Gottes nichts Geringeres sind als sämtliche Darstellungen seiner Liebe. Und Gott selbst, die Liebe ist, und nach seinem Zeit ist die Liebe das Größte von allem ist, dürfen wir hier an zentraler Stelle uns befinden. Wir haben den Vorhof, dieser Altar steht da im Vorhof. Aber bei Hesekiel, nebenbei bemerkt, ist das schon der dritte. Das sind drei Vorhöfe. Ein Vorhof ringsum. Ein zweiter Vorhof ringsum. Da ist ein dritter Vorhof in der Mitte. Und von diesem mittleren Vorhof geht es dann ins Heiligtum und ins Allerheiligste. Und in der Mitte dieses dritten Vorhofs bei Hesekiel steht dieser Altar, der Brand- und Schlachtopferaltar. Dürfte die Frage schon beantwortet haben, ob im tausendjährigen Reich hier Opfer dargebracht werden. Oder nicht? Und die Frage, ja, wie ist das möglich, nachdem die Versöhnung in Christo vollbracht ist? Ich sehe es so, wie die Opferdarbringungen des Gesetzes vor Golgatha Vordarstellungen waren, so sind diese Opferdarbringungen Nachbilder, um diejenigen Menschen, die dann in diesem Friedensreich leben, oder dort erst, ja, die meisten werden ja dann dort gezeugt, ins Leben gerufen, den Fleischen nach vorerst, die wissen ja vorerst von allem noch nichts, dass die an dem, was sie dann hier schon haben, belehrt werden können über die mannigfaltige Bedeutung des Opfers Christus. Nun, im Heiligtum, in der Mitte vor dem Vorhang, steht der Rauchopferaltar. Stellt die Liebe wiederum dar, aber die Liebe im Heiligtum, wie sie nun in Fürbitte und Flehen für alle sich darstellt und beschäftigt. Und im Allerheiligsten, in der Mitte ist der Sühnedeckel, das ist geistlicherweise die Bundeslade, der Altar Gottes. Wo die Gegenwart Gottes, das heißt also die Liebe selbst, ruht. Nun haben wir ganz kurz, sei noch einmal daran erinnert, dass in den Augen Jesu, also des Heiligen Geistes, der Altar, der die Opfergabe trägt, größer ist als die Opfergabe. Die Opfergabe Gottes an die Welt ist sein Sohn. Und die ist gewaltig und groß. Aber noch größer ist der Geber dieser Opfergabe. Gott, und er ist die Liebe. Größer als die Gabe ist immer wer. Nicht was, sondern wer, der Geber. Und jede Gabe ist erst dann geheiligt von Gott als Gabe, besonders wenn es dann eine Opfergabe sein soll, Als Opfergabe ist eine Gabe erst dann geheiligt, wenn sie allein auf der Grundlage der Liebe gegeben ist. Oder aus der Liebe heraus gewachsen ist, wie wir lesen dürfen, die Liebe treibt uns also. Das ist dann die richtige Freiwilligkeit. Zusammenfassend bedeutet das, der Altar stellt die Liebe dar, die Liebe Gottes, und die Opfergabe stellt das Gericht Gottes dar, so lernten wir. Das heißt jetzt, gleich aus geistlicher Übertragung, die Liebe ist größer als das Gericht. Zweitens, die Liebe trägt das Gericht. Drittens, die Liebe heiligt das Gericht. Die Opfergaben wird dargebracht und ein für allemal in Christus, die Vorbilder und Nachbilder für eine Zeit. Alles, was da geschieht, hört auf, wenn es den Dienst getan hat, aber die Liebe bleibt, der Altar. Dann sagen wir, dass die Übersetzungen an dieser Stelle es ganz sicher ernst und genau nehmen wollten, halten wollten, dass sie aber nicht gewagt haben, die Dinge so zu übersetzen, wie sie wirklich hätten übersetzt werden können. Wir haben gehört, dort, wo zum Beispiel der Ausdruck Untersatz zu lesen ist in der Übersetzung, heißt es im Griechischen, das ist der Busen oder der Schoß der Liebe Gottes. Wo die Rede ist von einer Grenze, heißt es wunderbarerweise in Hebräischen, das ist die Mitte. Die Mitte ist da gewissermaßen eine Grenze zwischen innen und außen. Außen und innen. Oder Sprache. Dann hier ist ein die Rede von einem Unterbau, heißt Rücken in den Reisen, ein Unterabsatz und ein oberer Absatz heißt untere oder kleine Hilfe, Ether, obere oder große Hilfe. Richtig übersetzt ist allein dieser oberste Teil vom Altar Gottes Berg. Und die Oberfläche ist in der Eiterfelder übersetzt mit Feuerherd oder was ähnliches, heißt aber Gottes Löwe. Ari heißt Löwe, El heißt Gott. Gottes Löwe. Die Oberfläche und die Löwe in den Flammen, alles was da oben geschieht, dann ist der Aufstieg, heißt der Aufstieg. Die Hörner, die natürlich, oder weil es richtig übersetzt und dann wirklich noch die Rede von den Stufen. Und die Stufen, das ist eigentlich das Stufen, na, alles bedeutet, einen, wie bei Stufen es der Fall ist, einen geordneten Rhythmus des fortschreitenden Lebens, neuen Lebens in der Liebe Gottes. Nun dürfen wir heute noch einmal beachten, alles das wird hier von der Erde getragen. Die Erde wird auch erwähnt hier. Weil nämlich, wie wir früher schon lernen durften, unsere Erde der Altar Gottes ist für den Kosmos, auf dem er seine Opfergabe, seinen Sohn, Opfer für die ganze Welt. Deshalb nicht, oder weil auch hier auf unserer Erde, auf unserer Erde, der Ort ist, im Sinne des Kosmos gesprochen wieder, den die Schrift außerhalb des Lagers nennt. Alle himmlischen Hierschaden und Hierlagen in ihren Etappen, in ihren Sphären, das sind die Lager, das Lager der Israeliten nach dem Geiste, denn Israel als Gotteskämpfer. Das sind die himmlischen Heerscharen, das sind die Lager. Die Erde, wo wir wohnen, das ist außerhalb des Lagers, wo die Sünde konzentriert ruht oder sich betätigt. Die Erde, ich darf noch einmal daran erinnern, dass mathematisch von Gott der Beweis gebracht ist, dass Jesus Christus mit unserer Erde unauflöslich eins gemacht worden ist. Der Name Jesus hat die Zahl 888, das ist uns bekannt. Das ist dreimal die Zahl der Erde. Die Zahl der Erde ist 296. Dreimal 296 ist Jesus. Da sind wir, die Namen Jesus. Christus trägt den Zahlenwert 5 mal 296. Jesus Christus also 8 mal 296. Er ist der, der von der Erde aus alles neu macht. 8 mal 296. Die Zahl 296 ist ebenfalls identisch mit dem biblischen bekannten Begriff Theos. Der Theos ist wiederum Christus. Und wie nun das Wort Gottes Christus mit der Erde in Verbindung bringt oder direkt identifiziert, da denken wir an das Wort. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also muss der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und was sagt die Schrift vom Herzen? Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Also wenn Christus dieses Herz der Erde sich versenken ließ, also seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, da ging er nach jener wunderbaren Stelle in Nehemia, Nehemia 3, da drang er vor bis in die Drachenquelle, in das Herz des Drachen, das Herz Satans. Das konnte er aber nur als einer, der sich zuvor zur Sünde hat machen lassen. Und dann war er möglich, sonst wäre er nicht möglich gewesen. Also, die Erde, da war im Herzen der Erde. Damit hat er den Quellpunkt aller indischen Kräfte und Bewegungen und Dinge in seine Hände, in seine Gewalt bekommen. Erstens. Zweitens steht geschrieben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, was passiert dann? Dann passiert eben gar nichts. Wenn das Weizenkorn nicht sich mit der Erde identifizieren lässt, die Erde sich senken lässt, begraben lässt, und er stirbt dann noch in der Erde, dann bleibt es allein. Er hatte in sich das unauslösliche Gotteswillen, aber er hätte das nie anderen mitteilen können, außer durch die Identifizierung in Menschengestalt mit der Erde und mit dem Herzen der Erde. Und so weiter. Aber das nur, dass wir sehen, es ist, was irgendwie uns vom Wort Gottes genannt wird, bezeugt wird, hat seine tiefste, ja, unausforschliche Gottesbedeutung. Alles, was hier sichtbar ist, was genannt ist. So. Nun haben wir heute die einzelnen Stücke, die wir noch einmal nennen. Die Erde, still als auf dem Produkt. Stimmt also, deshalb haben wir ja gelesen, entschuldigt, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, mache, sprach Gott zu Mose, oder zu anderen, weiß nicht mehr, mache für mich einen Altar von Erde. Und dieser Altar von Erde war der Menschenleib Jesu. Ein Häuslein Erde. War das eine Darstellung der Liebe Gottes? Der Sohn der Herrlichkeit, die Menschengestalt der Niedrigkeit. Ja, die anbetungswürdigste Darstellung der Liebe Gottes. Ein Häuslein Erde. Mache für mich einen Altar von Erde. Ja, die Erde, der Altar Gottes für die ganze Schöpfung, für den ganzen Kosmos. Die Erde. Der unterste Teil heißt, das ist der Schoß, der Vater- oder Mutterschoß, oder der Busen des Altars. Das heißt der Urgrund, der Vaterschoß der Liebe Gottes. Und da lesen wir im Johannesevangelium. Er ist in, er kam aus dem Schoß des Vaters, so heißt ihn Lied, im Evangelium des Johannes, aber heißt es, er war mit seiner ganzen Person hinein in den Schoß des Vaters. Gerettet, gerichtet. So war seine ganze Haltung während seines Lebens. Also er ruhte nur, sein ganzes Leben, im Urgrund der Liebe seines Vaters. Der Schoß des Altars, der Schoß der Liebe Gottes. Also wenn wir irgendwo lesen, dann von Abrahams Schoß, dann müssen wir jetzt besser beschreiben. Wenn wir an anderer Stelle lesen, von Märtyrern, deren Zwischenaufenthaltsort wo ist, unter dem Altar, wo sind die also von Gott aufbewahrt, bis zu ihrer Zeit. Im Schoß nicht nur Abraham, sondern im Schoß der Liebe Gottes. Sind wir etwas getröstet über ihr Gefängnis, wie es sonst geschaut wird. Das gleiche Stück ist der Rücken des Altars. Der ist ja da, um tragen zu können. Haben wir diese Tragen? Ertragen. Dann kommt die untere Hilfe des Altars. Kleine oder untere Hilfe. Die Hilfe der Liebe Gottes, die sind alle Einzelheiten, Kleinigkeiten unseres Lebens. Und dieser Absatz hier ist die obere oder die größte Hilfe. Das hebräische Wort heißt ja Ezer. Eben, Eban heißt Stein. Eben, Ezer heißt Stein der Hilfe. Obere Hilfe, große Hilfe, kleine Hilfe des alltäglichen Lebens der Liebe Gottes und die große Hilfe Gottes. Zum Beispiel die Entrückung der Gesamtgemeinde, das ist eine der großen Hilfen der Liebe Gottes. Und da wird uns ja dann alle uns noch mangelnde Gnade entgegengebracht, wenn die Stunde dieser großen, vollkommenen Gotteshilfe gekommen sein wird. Und so, und dieses Wort hier, Ezer, ist das gleiche wieder an verschiedenen Stellen des Alten Testamentes wie Pharao. Der Vorhof ist ja die Vorbereitung oder der geheiligte Raum zu einem tugendvollen Wandel. Für alles das steht uns die Hilfe der Liebe Gottes zur Verfügung. Der Gottesberg steht nicht geringer da als das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Weil die Berge, die geografischen Berge der Erde, und himmlische Berge, Darstellungen sind für die Reiche dieser Welt, dieses Kosmos. Die Berge, er geht, bedeutet die Reiche dieser Welt. Und der Herr bedeutet das Reich Gottes, das Königreich Gottes, das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und die Oberfläche des Altars ist gleichzeitig die Opferfläche und heißt der Gotteslöwe. Und an den vier Ecken sind die vier Hörner des Altars, und was da oben geschieht, ist als insgesamt Aufstieg. Denn alles, was da dargebracht ist, an Fleisch, was verbrannt wird und so weiter, das steigt dann auf. Durch die Gluthitze der Liebe Gottes. Denn jedes Gericht kann von Gott aus, ist nur aufgrund seiner Liebe zu allen gerichtet. Verzehr ihr Feuer. Und die Liebe Gottes fährt die Barmherzigkeit grün. Übergibt nur den einem unbarmherzigen Gericht, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Und derjenige, der diesen unbarmherzigen Gericht verfällt, bei dem verbrennt alles, wird alles verzehrt, was nicht Liebe ist. Vielleicht alles. Und wenn alles verzehrt ist, dann ist nichts mehr da. Und in dem Augenblick ist Gott treu, der da nicht sein Geruch, wie wenn es da wäre. Und macht dann alles noch. Es ist Evangelium des Gesetzes und des Evangeliums selbst. So können wir die einzelnen Stücke uns aus den übrigen Schriften in der Bibel näher erklären lassen. Das sind die Maße des Altars, haben wir ganz praktisch letzte Mal schon festgestellt. Es handelt sich hier um Handbreiten, um Spannen, um Ehren und um den Busen. Und das ist die Haltung, wie der gute Hirte sein Schäflein nach Hause trägt, oder wie der Wärter, oder die Amme, oder die Mutter den Säugling trägt. Und Gott hat zu Mose eines Tages gesagt, vielleicht kommen wir an die Stelle, trage sie an deinen Busen. Im Innersten der Liebe. Bis an das Ziel, das ich für sie bestimmt habe. Von den Maßen schlagen wir auf Epheser 3, 17. Epheser 3, Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, das wäre wieder der Schoß, auf dass ihr völlig zu erfassen vermehrt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, wie die Kenntnis übersteigende Liebe des Christus, Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Wir haben das Schnee und die Erde mit ihren Längen und Breiten, Graden, gibt uns für die vierte Dimension die einfachste Erklärung. Die Oberfläche der Erde kennt ihre Längen und ihre Breiten. Und alles, was von der Oberfläche abwärts geht, ist Tiefe. Und alles, was von der Oberfläche aufwärts geht, ist Höhe. Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Das ist ein einfaches Koordinatensystem, wo alle diese vier Stücke anschaulich und sehr praktisch und typisch dargestellt sind. Dann weiter in Epheser Brief, Kapitel 4, Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Nach einem Maß der Gabe des Christus. Vers 13, wie wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Erfüller des Christus, den Mann. Vers 16, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt, der Erfüller durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt. Also so wie Gott jedem Einzelnen das Gnadenmaß zugeteilt hat, so wächst der ganze Leib. Immer nach dem Maße. Nach dem Maße. Deshalb beginnt es hier, das sind die Maße des Altars, das sind die Maße der Liebe Gottes, aber eben nicht Kilometer und Meter, Dezimeter, sondern Handbreite und Spanne und Elle und Fuße. Das sind die Maße der Liebe Gottes. 2. Korinther 10, Vers 13. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, das haben scheint damals etliche getan. Wollen wir nicht. Sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Dieses griechische Wort für Wirkungskreis ist das bekannte Wort, das wiederum von der Welt und vom Satan und dem Mars vergewaltigt und missbraucht wird, nämlich Kanon. Kanon. Jede Kanone hat ja seine ihre Reichweite. Das sind die Energien der Gnade, die Gott jedem Einzelnen zugeteilt hat, die reichen für einen bestimmten und typischen Umkreis von Gott dem Betreffenden gegeben. Jeder hat nun seinen Kreis, seinen Wirkungskreis oder seine Kanone. Vielleicht wäre es besser richtig. Nun wollen wir nicht, man soll ich nicht meine Kanone in den Mittelpunkt eines Wirkungskreises eines Bruders setzen. Ja, so schreibt dann Paulus. Haben auch etliche getan. Wirkungskreis, ein feines Wort oder ein feiner Vergleich, ist das, dass auch der Umkreis eines Olympiakämpfers, das ist ja aktuell heute, der sogenannte Diskus wird. Das sind da die Scheiben, die linsenförmige Scheiben, die wird nun einer so weit wie möglich. Und da ist ihm ein Ausgangskreis zu bemessen, und wenn der nur ein wenig übertreten wird, dann kann er so weit werfen, wie er will, als ausgeschlossen aus der Konkurrenz. Passen wir auf, als geistliche Diskus werfen, dass wir nicht übertreten. Wichtig hier, dass wir in dem der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Wir sehen hier 41, 17, vielleicht die Krone vom Ganzen. Weit mein Herz von guten Worte, Vers 1. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschen, Söhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet. Ewiges.